Da wird nichts getestet, da wird auch keine Forschung betrieben vorab, was braucht der Kunde, sondern wir schmeißen das einfach mal auf den Markt und schauen, ob es funktioniert. Und genau da setzt Service Design an. Wir nehmen den Designprozess, der seit 100 Jahren etabliert ist, wo wir wissen, wie es funktioniert, und legen ihn um auf Dienstleistungen. Das heißt, wir fangen an zu verstehen.
Die Stimme, die du gerade gehört hast, gehört Marc Stickdorn. Und Marc hat eine sehr spannende Reise hinter sich. Ursprünglich kommt er aus dem Tourismusbereich und heute ist er Unternehmer und das seit einiger Zeit. Und er hat unter anderem einen internationalen Bestseller geschrieben rund um ein Thema und das ist Service Design. Und Service Design ist für jedes Unternehmen relevant, egal ob klein oder groß, ob Einzelunternehmen oder Großunternehmen. Denn im Endeffekt will jedes Unternehmen meiner Meinung nach drei Dinge erreichen. Kundenzufriedenheit, Weiterempfehlung und dass der Kunde den vollen Preis bezahlt und das auch eine hohe positive Varianz ist. Und genau um diese Themen geht es im Gespräch mit Marc. Wir hatten leider ein wenig Zeitdruck, deswegen ist die Folge nicht so lang, aber ich bin mir sicher, es kommt einmal zu einer zweiten Folge mit Marc, wo wir nochmals tief in das Thema einsteigen. Aber Marc bietet einen sehr guten Überblick über das Thema Service Design und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Marc Stickdorn. Was inspiriert dich?
Puh, viele unterschiedliche Sachen. Es gibt nicht die eine Quelle der Inspiration. Es kann sein, es fängt an mit meiner Mutter, die mit 50 nochmal komplett den Beruf gewechselt hat und eine Ausbildung gemacht hat und dann sogar selbstständig geworden ist. Und ich glaube, das hat mich auf jeden Fall stark geprägt, auch in Richtung Unternehmertum und so weiter. Aber es kann ja sein, kleine Gespräche, Dinge, die ich sehe. In dem Bereich, in dem ich arbeite, geht es nun mal darum, welche Dienstleistungen, welche Services funktionieren oder nicht funktionieren. Und da ziehe ich viel Inspiration aus Dingen, die nicht funktionieren. Dingen, die wehtun als Nutzer.
Was blieb dir zuletzt in Erinnerung, was nicht funktioniert hat?
Gott, kann man das sagen? Österreichische Behörden.
Ah.
Oder noch besser, deutsche Behörden. Ich bin
Da
nie
fühlen
verhört, ich
viele
bin
mit.
Leiter. Auch wenn ich seit 16 Jahren jetzt hier lebe, habe ich dann doch ab und zu mit deutschen Behörden zu tun, so wie jetzt gerade. Wir haben eine Wahl anstehend. Ich muss mich ins Wählerverzeichnis eintragen. Ja, dann reden wir über die Digitalisierung von deutschen Ämtern als Auslandsdeutscher. Das ist nicht immer ganz einfach. Ich warte jetzt doch auf eine Antwort für eine E-Mail, die ich vor 3 Wochen geschickt habe.
Was wäre das Erste, was du ändern würdest?
Service-Standard zu definieren, was in Deutschland gerade passiert. Eine Inventur aller Dienstleistungen, die die Regierung anbietet, die zu ranken nach Wichtigkeit und wie gut sie derzeit funktionieren oder eben nicht funktionieren und die dann wirklich Service für Service abzuarbeiten und funktionierbar zu machen, weil die meisten funktionieren einfach nicht.
Was gibt es noch für Beispiele von Services, die nicht funktionieren? Weil eigentlich leistet ja jedes Unternehmen Dienst am Kunden. Das heißt, jeder sollte ja eigentlich menschenzentriert oder kundenzentriert, nutzerzentriert arbeiten.
Ja, sollte und Realität sind halt zwei Paar Schuhe, ne? Die meisten Unternehmen sind halt doch eher silozentriert, ne? Also jeder oder abteilungszentriert. Also wenn man irgendwo arbeitet in einem Unternehmen, geht es meistens darum, was schaffe ich innerhalb dieser Abteilung, weil wir Erfolg nun mal leider auch innerhalb von Abteilungen messen. Und das ist ein großer Unterschied zu dem, was Kunden möchten und brauchen, weil meistens wir nicht messen, ob der Kunde wirklich das schafft, weshalb er unsere Dienstleistung nutzt. Und wir legen ihm meistens Steine in den Weg, dadurch, dass wir Dinge schwieriger machen, unnütz schwierig auch oft.
Warum hast du dich für den Weg im Bereich Service Design entschieden?
Ja, es kam so. Mein Hintergrund ist Tourismus. Ich komme aus dem Tourismus. Ich hab hands-on gearbeitet, ich war Snowboard-Lehrer in Meierhofen. Ich habe dann Tourismus studiert, ich war Resort-Manager und habe dann Innsbruck am MCI Tourismus angefangen zu arbeiten. Und hatte da das Thema Service Design in der Hubs unterrichtet, hatte Projekte dafür und das war sehr cool. Ich habe sehr viel Freiheit genossen da und wir haben zu der Zeit echt coole Sachen gemacht da. Und ich habe gemerkt, als ich mich mehr und mehr mit dem Thema auseinandergesetzt habe, dass es eigentlich genau das ist, was ich vorher gemacht habe. Aber plötzlich hatte ich einen Namen dafür. Und es war für mich wie ein Junge, ein kleiner Junge damals, der eine Kiste mit Spielsachen aufmacht, weil plötzlich hatte ich Namen und Begrifflichkeiten für etwas, was ich eigentlich schon immer so gemacht habe. Und ich hatte eine Community mit Menschen, die gleich arbeiten und an gleichen Dingen interessiert sind. Und das war für mich so der Moment, es ging nicht nur mir so, sondern vielen anderen zu der Zeit, das war 2008, 2009, wo sich diese Community wirklich gebildet hat und wir alle gemerkt haben, hey, da ist was, wir arbeiten alle ähnlich, wir hatten nur keine Begrifflichkeit dafür.
Die Begrifflichkeit gibt es aber schon seit 1980, oder?
Oh, sogar noch länger, ja.
Okay.
Also Service Design, aber es ist der Unterschied, ob es diese Begrifflichkeit gibt oder ob es halt da wirklich als eigenständige Disziplin gesehen wird. Also akademisch, sagt man immer so Mitte der 90er ging es wirklich los. Birgit Mager hat den ersten Lehrstuhl dann für Service Design an der Köln International School of Design. Um die Jahrtausendwende gab es dann die ersten Agenturen, die sich wirklich auf Service Design konzentriert haben. Das waren die wirklichen Pioniere und dann ein paar Jahre später fing das Ganze an, wirklich zu wachsen. Und das war so meine Zeit, wo ich dann dazu gekommen bin.
Was ist Service Design und was ist das eigentlich nicht?
Naja, man kann sich das vorstellen wie ein Designprozess für physische Produkte. Stell dir vor, wie man ein Auto gestaltet. Es fängt an mit Marktforschung, was braucht der Kunde? Es werden erste Ideen kreiert, es werden erste Prototypen gebaut und die werden getestet. Also beim Auto bis hin zu Crashtest. Keiner würde ein Auto kaufen, was nicht wirklich gut getestet ist, wo man nicht wirklich weiß, es funktioniert. Wenn wir uns aber anschauen, wie Dienstleistungen auf den Markt kommen oder wie öffentliche Behörden Dienstleistungen anbieten, da wird nichts getestet. Da wird auch keine Forschung betrieben vorab, was braucht der Kunde, sondern wir schmeißen das einfach mal auf den Markt und schauen, ob es funktioniert. Und genau da setzt Service Design an. Wir nehmen den Designprozess, der seit 100 Jahren etabliert ist, wo wir wissen, wie es funktioniert, und legen ihn um auf Dienstleistungen. Das heißt, wir fangen an zu verstehen mit Forschung, Recherche, was brauchen Kunden, was sind auch Schmerzpunkte, wo funktioniert es nicht, was möchte jemand eigentlich erreichen, kreieren dann Ideen und bauen Prototypen für Dienstleistungen. Und diese Prototypen sind nicht nur da, um zu schauen, wie könnte das aussehen, sondern um es wirklich zu testen und weiterzuentwickeln. Und es gibt dieses schöne Zitat von Ernest Hemingway, der bekannt war für die Klarheit in seiner Sprache, der gesagt hat, nachdem er gefragt wurde, wie schaffst du das so zu schreiben? Wo er gesagt hat, the first draft of anything is shit. Also der erste Entwurf ist immer, sagen wir es auf Deutsch, Kacke. Aber dann überarbeite ich jede Seite 50 Mal, manchmal sogar 100 Mal und so erreiche ich die Klarheit in meiner Sprache. Genau das machen wir auch. Wir fangen an mit einem ersten Entwurf für eine Dienstleistung. Wir testen sie durch einen Prototypen, möglichst günstig, möglichst schnell und überarbeiten die dann so oft, bis wir wirklich sicher sind, die funktionieren. Und funktionieren heißt aus zwei Perspektiven, nämlich aus Kundensicht. Ich bekomme das, was ich wirklich brauche, in einer möglichst einfachen und schnellen Art und Weise, aber auch aus Mitarbeitersicht, aus Unternehmenssicht. Das heißt, ich kann das anbieten, ich kann es replizieren in einer Art und Weise, dass es auch für Mitarbeiter möglichst positiv ist. Denn nur wenn man zufriedene Mitarbeiter hat, bekommt man auch zufriedene Kunden. Und das heißt, wir schauen uns immer beide Seiten an. Wie funktioniert ein Unternehmen intern und was braucht der Kunde, was erhält der Kunde? Und Teil des Designprozesses ist es dann auch, das Ganze zu implementieren. Das heißt, wir enden nicht mit einem Blueprint, mit einer Blaupause, wo wir dann sagen, jetzt müsst ihr das einfach machen, sondern die Designer sind noch dabei und schauen sich an, funktioniert das so? Können wir es replizieren? Können wir skalieren über unterschiedliche Kanäle hinweg, über unterschiedliche Branchen oder unterschiedliche Shops, die wir haben? Das heißt, wie können wir das Ganze dann auch begleiten, dass wir wirklich das nachher am Markt sehen, was wir auch am Anfang geplant hatten?
Was sind die wichtigsten Metriken? Also wie macht man das Ganze auch messbar?
Messbar ist immer, es gibt viel bekannte Metriken um Kundenzufriedenheit, also durch Umfragen und so weiter. Da gibt es bestimmte Fachbegriffe oder Metriken wie Net Promoter Score oder CSAT. Aber es ist immer schwierig, weil letztlich fragt man immer den Kunden, wie zufrieden warst du oder würdest du uns weiterempfehlen? Und da schlagen so viele unterschiedliche Verzerrungen ein, Biases ein, dass ich von diesem messbar machen der Kundenzufriedenheit immer ja ist ein bisschen kritisch sehe. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir nicht eine Metrik nehmen, sondern das Ganze als Balanced Scorecard sehen, also unterschiedliche Einflussfaktoren, Triangulationen nennt man das akademisch, wo nicht nur quantitative Faktoren mit einfließen, sondern auch qualitative Faktoren. Sprich, worüber beschweren sich Kunden oder in Interviews, was sagen Kunden, wie fühlt es sich an? Weil es ist oft schwer zu sagen oder schwer messbar zu machen, ob einem etwas gefällt oder nicht. Es gibt dieses schöne Beispiel, quantifiziere, wie sehr du deine Kinder liebst. Es ist sehr schwer, das anhand von der Skala zu definieren.
Wann würdest du sagen, ist du, wenn es wichtig ist, kannst du gerne rangehen.
Also ich kann es rausschneiden. Alles gut.
Was sind denn deine Erwartungen als Kunden oder was sind deine Kundenbedürfnisse, Marc?
Oh, das kann man so allgemein gar nicht sagen, weil es kommt wirklich auf das Produkt drauf an. Es gibt Produkte, da möchte ich gerne alles selber machen und möglichst in Ruhe gelassen werden und selbstständig online alles abhaken können. Es gibt Produkte, wo ich die persönliche Betreuung erwarte und auch gerne hätte. Und dann gibt es viele Produkte, wo ich denke, oder Momente als Kunde, wo ich denke, wir reden oft über Outsourcing von Jobs. Worüber wir wenig reden, ist das Outsourcen von Jobs an den Kunden. Outsourcen heißt nicht nur, wir verlagern Jobs in andere Länder, sondern plötzlich muss man als Kunde Aufgaben übernehmen, die früher das Unternehmen hatte. Wenn man fliegt zum Beispiel. Früher ist man zum Flughafen gegangen, da gab es einen Schalter, man hat eingecheckt, hat eine Bordkarte bekommen, sie haben deinen Koffer genommen und es wurde alles gemacht. Heute gehst du zum Flughafen, du musst dich selber einchecken an einer Maschine, du druckst dir deine Bordkarte selber aus oder hast sie schon vorab auf dem Handy, weil du dich online eingecheckt hast. Du musst selber deinen Baggage Tag ausdrucken, selber den um deinen Koffer rumkleben und selber auf den Band stellen und wegschicken. Das heißt, in manchen Branchen fehlt dieser persönliche Kontakt oder es wird einfach so maschinell abgehandelt, dass es sich als Kunde dann wirklich, dass man sich fühlt wie eine Nummer. Und ich glaube, wir sollten uns sehr bewusst sein, wann wir diesen persönlichen Kontakt auch als Unternehmen einsetzen, wo er wirklich einen Mehrwert bietet für den Kunden.
Was würdest du jetzt beispielsweise in der Flugbranche ändern?
Ich glaube, ich würde eher was in der Bahnbranche ändern, damit wir weniger fliegen müssen, aber.
Ja, dann bitte auch Bahnbranche.
Oh, ich bin letztens mit Nachtzug von Amsterdam nach Innsbruck gefahren, nachdem ich da ein Training gegeben habe. Also wenn man mit großen Koffern, einfach weil ich viel Material dabei hatte, in einem kleinen Abteil in einem Nachtzug fährt, da gibt es viel zu verbessern. Aber das wird den Rahmen sprengen. Es sind viele Kleinigkeiten, die da zusammenkommen. Letztlich, ich fahre gerne Bahn und wenn ich einen Nachtzug buche, dann würde ich gerne dran auch schlafen. Und wenn das nicht funktioniert, dann muss man was ändern. Aber generell, also was da passiert, ist eh schon cool. Aber es geht immer noch besser.
Wie lange dauert denn eigentlich so ein Design- oder Service-Design-Prozess? Weil du hast gesagt, man testet dann und man schaut auch, dass beide Seiten zufrieden sind. Und dann schaut man auch, dass es implementiert und integriert wird in das Unternehmen. Wie lange dauert sowas und ab wann macht sowas Sinn? Also macht es schon als Einzelunternehmen Sinn? Macht es aber gewissen Unternehmensgröße Sinn? Wie geht man da am besten heran?
Ja, viele Fragen auf einmal. Wir sehen alle zeitlichen Spannen da. Ne? Es kann sein von einem Tag, wenn es ein kleines Unternehmen ist oder als Selbstständiger, kann es innerhalb von einem Tag funktionieren. Typischerweise sind es ein paar Wochen, größere Projekte vielleicht ein paar Monate, wirklich große Projekte vielleicht auch länger. Das heißt, es kommt immer darauf an, wie viele Menschen sind involviert, wie viel Budget ist involviert, wie groß ist der politische Druck innerhalb unseres Unternehmens darauf auch. Wie man damit anfängt, am einfachsten ist es, einfach auszuprobieren. Eins der Kernwerkzeuge, die wir verwenden, ist die Customer Journey, die Kundenreise. Mein Unternehmen ist ein Softwareunternehmen, wo wir das auch als Software anbieten. Wir haben einen Gratis-Account, das kann jeder sich einfach anmelden und es sofort ausprobieren und testen. Und schauen, ob das was für einen ist. Letztlich, was man macht, ist, man schlüpft in die Schuhe des Kunden und versucht die Erlebnisse als, man kann sich das vorstellen, wie so ein Comic-Strip darzustellen. Was ist der Ablauf? Was erlebt wirklich der Kunde? Und zwar aus Kundensicht, Schritt für Schritt. Man kann da unterschiedliche Daten dahinterlegen. Man kann schauen, was ist positiv, was ist negativ. Was kostet uns das als Unternehmen in einzelnen Schritten und kann meistens alleine daraus schon Dinge ableiten, die sehr klar sind, wo man sagt, okay, da hakt's, das ist ein Painpoint, ein Schmerzpunkt von Kunden. Und meistens am Anfang, wenn man damit anfängt zu arbeiten, sind die Dinge so klar, dass man eh sofort weiß, was man machen sollte. Je besser man wird, je besser die Dienstleistungen auch werden, umso mehr braucht man dann natürlich vernünftige Daten darauf, unterschiedliche Datenquellen, sprich sowas wie Interviews, Befragungen, Beobachtungen, es selber ausprobieren, ist meistens das, was gerade in größeren Unternehmen oft fehlt. Also wenn ich mit höherem Management arbeitet, Unternehmen haben sie oftmals die Produkte, die Dienstleistungen, die sie anbieten, nie selber ausprobiert. Ob es jetzt eine Airline ist, wo jemand selber ein Ticket gebucht hat, brauchen sie nicht. Dafür haben sie Assistenten. Ob es jetzt ein Automobilhersteller ist und jemand hat selber einen Servicetermin für seinen Wagen vereinbart und den selber in die Werkstatt gefahren, brauchen sie nicht. Dafür haben sie Mitarbeiter. Oftmals ist das sehr, sehr hilfreich, einfach damit anzufangen. In die Schuhe des Kunden schlüpfen, selber Kunde werden und wirklich zu verstehen, was unsere Entscheidungen denn wirklich beim Kunden verursachen.
Wie war denn die Journey bei, man kann es ja sagen, dem Produktnamen Smaply? Also wie war da der Entwicklungsprozess? Also wie habt ihr damals angefangen? Weil eigentlich kommt ihr aus der Beratung. Also das ist ja, glaube ich, zuerst da gewesen, Beratung und dann Software as a Service. Und wie war da die Reise?
Oh, eine Achterbahnfahrt, würde ich sagen. Also ich hab angefangen zu beraten. Ich habe ein Buch geschrieben. Das war nochmal während der Zeit am MCI Tourismus. Nennt sich This is Service Design Thinking. War das erste wirkliche Buch zum Thema Service Design. Ich war selber total überrascht. Wurde ein internationaler Bestseller, der in viele Sprachen übersetzt wurde und plötzlich habe ich natürlich ganz andere Beratungsaufträge auch bekommen, habe mich dann langsam vom MCI verabschiedet und bin in die Selbstständigkeit gegangen. Und bei meiner Arbeit wurde dann sehr klar, dass Unternehmen ein vernünftiges Werkzeug brauchen, um mit Customer Journeys zu arbeiten. Und wir haben dann die erste Version entwickelt von Smaply, haben die 2013 gelauncht, damals als ganz kleines, selbstfinanziertes Unternehmen und sind dann einfach gewachsen und haben 2016 die ersten kleineren Investoren aufgenommen, Ja, sind eigentlich gut gewachsen, hatten dann knapp 30 Mitarbeiter, alle hier am Standort, oder die meisten hier am Standort in Innsbruck, ein größeres Büro, und dann kam die Pandemie. Und zum Glück waren wir so aufgestellt, dass alle sofort im Homeoffice arbeiten konnten. Das war für uns überhaupt kein Problem, weil wir das immer auch angeboten hatten. Aber danach hat sich unsere Arbeitsweise stark verändert und auch das Produkt stark verändert. Es kam mehr Konkurrenz, wir brauchten ein neues Produkt. Und meine Mitgründer haben das Unternehmen verlassen. Und wir haben uns stark umstrukturiert und sind jetzt mittlerweile komplett remote. Also meine Mitarbeiter sind in Kanada, Brasilien, Portugal, Indien, Sri Lanka, Australien, Bangladesch, Indonesien, wirklich auf der ganzen Welt verteilt, und wir arbeiten komplett remote. Und eigentlich haben wir nur noch eine Postadresse, also ein Shared Office mit zwei Schreibtischen hier, wo wir uns einmal die Woche treffen, die Handvoll Menschen, die noch in Innsbruck sind. Also es hat sich echt stark geändert. Auch das Produkt hat sich stark geändert. Von wo wir vor 12 Jahren angefangen haben, ging es mehr um die Visualisierung von Journeys, also wirklich das Darstellen davon. Und jetzt geht es um Journey Management. Das heißt, es ist tief in Unternehmen verknüpft, Integration mit unterschiedlichen Werkzeugen. Es geht wirklich darum, Kundenzentrierung, Nutzerzentrierung in Entscheidungsprozesse von Unternehmen mit einzubeziehen. Und dementsprechend arbeiten wir viel mit Großunternehmen jetzt zusammen, die wirklich ihre Unternehmensstruktur entsprechend anpassen. Und das ist faszinierend für mich zu sehen, was für einen Einfluss das mittlerweile auf Unternehmen haben kann.
Wir nähern uns schon langsam dem Ende. Wir haben ja leider nicht so lange Zeit, aber vielleicht schaffen wir es ja mal zu einer zweiten Aufnahme. Marc, was mich interessieren würde, was ist eigentlich die Zukunft von Service Design oder auch von der Customer Journey? Also bleibt es jetzt die nächsten 20, 30, 40 Jahre gleich, und welche Einflussnahme haben auch politische, geopolitische und auch künstliche Intelligenzveränderungen?
Ja, wir haben nicht genug Zeit dafür leider, aber alle Dinge, die du angesprochen hast, haben natürlich einen massiven Einfluss darauf. Und letztlich der große Unterschied ist, dass es jetzt Richtung Journey Management geht. Das heißt, Unternehmen nutzen Journeys wirklich für Entscheidungen im Unternehmen. Und die Nutzersicht ist dabei eine Dimension der Entscheidung. Andere Dimension kann auch Nachhaltigkeit sein, die Unternehmen wirklich dann dazu bringen, bei jeder Entscheidung nicht nur dieses, was will der Kunde, sondern auch, was hat das für Auswirkungen auf, und zwar sozial wie auch ökologisch und ökonomisch natürlich genauso. Und das wird mittlerweile in Unternehmen wirklich hierarchieübergreifend von sehr strategischen Entscheidungen hin zu sehr operativen Entscheidungen eingesetzt. Und das ist wirklich faszinierend zu sehen. AI, künstliche Intelligenz, sehen wir mittlerweile in jedem Schritt des Designprozesses, dass es Einfluss hat, positive wie negative. Wir sind viel schneller in dem, was wir erreichen können. Also wir können Interviews durch künstliche Intelligenz auswerten lassen, kriegen mittlerweile recht gute Zusammenfassungen daraus. Was wir aber verlieren, ist die Empathie. Das heißt, Menschen treffen mittlerweile Entscheidungen aufgrund von Daten, die durch KI gefiltert sind, und diejenigen, die Entscheidungen treffen, verstehen nicht mehr wirklich genau, was die Datengrundlage ist, einfach weil die Empathie fehlt. Früher haben sich Designer viel mit Kunden auseinandergesetzt, Interviews geführt, Beobachtungen. Heutzutage geht es einfach viel, viel schneller. Aber ich glaube, wir müssen noch diesen Mittelweg finden, dass wir es auch schaffen, trotzdem nicht die Empathie zu verlieren.
Eine Frage habe ich noch, Marc.
Gerne.
Die letzte Frage, es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen?
Probiert's aus. Also ihr werdet sehen, es ist keine Rocket Science, aber ihr könnt damit einen unglaublichen Einfluss haben auf euer Kundenerlebnis. Und ein gutes Kundenerlebnis heißt gutes Business für euch. Weil wenn man sich anschaut, wie Kundenentscheidungen treffen, dann liegt es hauptsächlich daran, ob Produkte weiterempfohlen werden, ob andere positiv darüber reden. Und all das ist letztlich Kundenzufriedenheit. Und das muss man strategisch angehen. Es ist für mich das Allerwichtigste für den Erfolg eines Unternehmens.
Sehr schön gesagt, sehr schöner Abschlusssatz und auch einen tollen Beitrag, den was ihr leistet, weil jeder ist ja auch irgendwie Kunde und jeder will ja eigentlich dann am Ende des Tages Zufriedenheit, und was ja auch die Unternehmen wollen, ist Kundenzufriedenheit und dass der Kunde sogar froh ist, den vollen Preis zu bezahlen. Und da kommt ja ihr ins Spiel, ja, weil mit guten Leistungen, guten Services ist man dann auch bereit, mehr zu zahlen oder auch den vollen Preis zu zahlen, ohne zu verhandeln. Es hat mich sehr gefreut, Marc. Es war ein tolles, spannendes Gespräch. Ich wünsche dir, euch weiterhin alles Gute und vielleicht kommt es einmal zu einer zweiten Folge. Das würde mich sehr freuen.
Würde mich freuen. Vielen, vielen Dank.
Danke. Alles Gute.
Dankeschön. Ciao.